Deutsche Welle. Fokus Nahost.
Großer Verlust. Irans grüne Bewegung verliert einen ihrer wichtigsten Fürsprecher. Großer Streit. Wem gehört sie nun, die Nofretete? Und große Hindernisse. Pilger auf dem Weg in die Stadt Bethlehem. Das sind unsere Themen hier im Fokus Nahost. Ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für viele Iraner, vor allen Dingen für die regimekritische grüne Bewegung. In der Nacht zum Sonntag ist Hussein Ali Montazeri im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Großayatollah, der war einer der bedeutendsten Geistlichen des Landes und er hatte sich zuletzt immer wieder kritisch gegenüber der Regierung Ahmadinejad geäußert. Und das, obwohl er eigentlich mal zu den Regimetreuen gehört hatte und sogar ursprünglich mal als Nachfolger von Ayatollah Khomeini vorgesehen war. Ulrich Pick über den Großayatollah, der vom Regimetreuen zum Kritiker wurde.
Hossein Ali Montazeri war nicht nur der schiitische Theologe Irans mit dem höchsten Ansehen, er war zugleich auch der schärfste Kritiker des herrschenden Systems. Dabei hatte der Großayatollah die islamische Revolution unterstützt und war vom damaligen geistigen Führer Khomeini in den Revolutionsrat berufen worden. Er gehörte zu denjenigen, die nach dem Volksvotum für eine islamische Republik die Verfassung ausarbeiteten und wurde Mitte der 80er Jahre offiziell zum Nachfolger Khomeinis ernannt. Als Montazeri aber zunehmend Kritik an den vom Revolutionsführer angeordneten Massenexekutionen übte, wurde er entmachtet und unter Hausarrest gestellt. Der Großayatollah allerdings ließ sich nicht mundtot machen, obgleich seine Söhne verhaftet, zahlreiche seiner Anhänger umgebracht und seine Hochschule in Qom wiederholt von regimetreuen Kräften verwüstet wurde. 1997 forderte er den frisch gewählten Reformpräsidenten Mohammed Khatami auf, sich nicht von Khomeinis Nachfolger Khamenei in seine Politik der Öffnung hineinreden zu lassen. Immer wieder wies er darauf hin, dass die Verfassungsväter nach der Revolution in Iran nicht vorgehabt hätten, eine religiöse Diktatur einzurichten. Die Herrschaft sei zwar dem Islam verpflichtet, gehe aber auch in der Islamischen Republik vom Volk aus. Nach der offensichtlich manipulierten Präsidentenwahl vom Juni diesen Jahres unterstrich Montazeri diese Haltung durch ein religiöses Gutachten, eine Fatwa. Dort heißt es unter anderem:
Angesichts der gegenwärtigen Lage droht der letzte Funken der Hoffnung in den reinen Herzen der jungen Generation zu verlöschen. Einer Generation, die unter der von ihrer Obrigkeit im Namen des Islam begangenen Grausamkeit leidet, die das Schiitentum nur noch als Aberglauben kennt und deren Geist so viel Lügen, Falschheit und Verrat erfahren hat, dass er erschöpft und verletzt ist.
Damit stellte sich Montazeri offen hinter die mehrheitlich jugendlichen Demonstranten, die nach dem Urnengang zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen waren, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren. Als zahlreiche von ihnen nicht nur festgenommen, sondern auch Dutzende gewaltsam traktiert wurden, machte er aus seiner Haltung gegenüber Präsident Mahmoud Ahmadinejad und dessen Anhängern kein Hehl. Die jungen Menschen hätten ein Recht, auf die Straße zu gehen, sagte er und fuhr fort: Warum missachtet ihr die Rechte der Bevölkerung? Warum unterdrückt ihr die Menschen? Warum habt ihr den Menschen Gewalt angetan? Ich verstehe das nicht. Man sagt, es seien die Basijis, also die Milizen gewesen, die unsere Kinder zusammengeschlagen haben. Aber die Basij sind doch für die Sache Gottes da und nicht für den Teufel. Sie dürfen nicht alles tun, was man ihnen befiehlt. Mit welcher Rechtfertigung schlagen sie Männer und Frauen? Jeder, der nicht auf mich hört, soll zusammengeschlagen werden, heißt es. Ist das etwa logisch?
Ulrich Pick war das über Großayatollah Montazeri, der am Wochenende verstorben ist. Wem gehört die Königin? Darum geht es in dem Streit zwischen Deutschland und Ägypten. Die Regierung in Kairo, die will nämlich vom Ägyptischen Museum in Berlin die über 3000 Jahre alte Büste der Nofretete zurückhaben. Gefunden wurde sie aber 1913 von einem deutschen Archäologen, der sie damals außer Landes gemogelt hatte, auch indem er damals den Wert dieses Fundes runtergespielt hatte. Heute ist die Büste der Nofretete eine der Hauptattraktionen des neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel. Fragt sich nur, wie lange noch?
Für Friederike Seyfried, Leiterin des Ägyptischen Museums Berlin, war die Reise nach Kairo eine Doppelmission. Zum einen ihr Antrittsbesuch als Direktorin eines der bedeutendsten deutschen Museen Deutschlands beim Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung Sy Hawass. Zum anderen hatte sie wichtige Unterlagen dabei, Unterlagen zur Büste der ägyptischen Königin Nofretete. Dokumente, die belegen sollen, dass die Teilung des archäologischen Fundes 1913 korrekt abgelaufen ist, was in der Vergangenheit von ägyptischer Seite stets bestritten worden war. Friederike Seifried.
Es handelte sich um die Dokumente, die Dr. Hawass gerne von uns haben wollte. Das Fundteilungsprotokoll um diesen Procès Verbal du Partage, der im Januar 1913 von Lefebvre aufgesetzt und von Borchardt unterzeichnet wurde. Ich habe mitgebracht die Borchardtschen Tagebücher in Auszügen, die sich auf den Fund der Nofretete bezogen haben und auf den Teilungstag.
Der Entdecker von Nofretete, Ludwig Borchardt, hatte damals haarklein alles dokumentiert. Die Schriftstücke, welche die 49-jährige Ägyptologin Hawass aushändigte, sind ausnahmslos in Deutsch gehalten. Übersetzungsfehler sollten so vermieden werden.
Das können die Ägypter jetzt abgleichen und dann natürlich auch ins Arabische übersetzen. Das Ganze war jetzt ein geschlossenes Kompendium, ein richtiges Dossier. Damit hat er das bekommen, was er sich von uns gewünscht hat.
Jetzt sei die ägyptische Seite am Zug, die Unterlagen zu sichten, zu prüfen und zu bewerten, so die Museumsdirektorin. Friederike Seifried betont allerdings, dass aus Sicht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgrund der Unterlagen die Büste von Nofretete zu Recht im Besitz des Berliner Museums ist. In der Vergangenheit hat es darüber immer wieder Streit zwischen Kairo und Berlin gegeben. Offen ist, wie Sai Hawass reagieren wird, wie seine Sicht der Dinge ausfällt, nach Durchsicht des Berliner Dossiers.
Also ich denke, vielleicht wird es genauso auf dem Standpunkt bleiben, den die Ägypter bisher hatten. Aber was sich doch, denke ich, extrem geändert hat, ist, wir sind im Gespräch, auch wenn wir vielleicht an manchen Punkten unterschiedlicher Meinung sind, aber wir haben das jetzt einfach auf eine, denke ich, sehr gute persönliche Basis gestellt. Ich glaube, die Bereitschaft, miteinander zusammenzuarbeiten, die ist einfach da.
Und genau an der Kommunikation hatte es in der Vergangenheit gehakt. Statt Kooperation war Konfrontation gegeben. Mit der Übergabe der Dokumente ist allerdings der Weg für die Büste der Nofretete zurück ins Land am Nil, dort, wo sie 1913 gefunden wurde, noch lange nicht frei. Noch einmal Friederike Seifried, Direktorin des Ägyptischen Museums Berlin.
Der konservatorische Befund, der muss einfach genau untersucht werden. Dazu sind ja im Falle Nofretete auch Untersuchungen gelaufen, die aber noch nicht abgeschlossen sind. Wenn Sai Hawass die Einladung nach Berlin annimmt, dann kann man eben auch über diese Angelegenheit sich wirklich auch mit den Wissenschaftlern unterhalten. Es ist eben insgesamt so, denke ich, dass wir heutzutage mit den Kulturgütern und wie sie reisen können, was kann man ihnen zumuten, da wird man immer vorsichtiger. Einfach, weil man auch die Risiken anders einschätzt, als man das früher getan hat.
Von den Ägyptern war zuletzt angedacht, 2013 zur Eröffnung des neuen ägyptischen Museums bei den Pyramiden Nofretete auszuleihen. Ob dieser Traum von Sai Hawass Wirklichkeit wird, steht in den Sternen.
Peter Steffe war das über den deutsch-ägyptischen Streit um die Nofretete-Büste. Wer ins Heilige Land reist, bei dem darf eigentlich ein Besuch in Bethlehem nicht fehlen, insbesondere bei christlichen Pilgergruppen. Doch seitdem Israel eine 9 Meter hohe Mauer errichtet zwischen sich und den Palästinensergebieten, ist diese Reise in die Geburtsstadt Jesu für Touristen und Pilger immer schwieriger geworden. Und diejenigen, die kommen, die verbringen häufig nur wenige Stunden dort. Ein Grund dafür ist auch, dass israelische Reiseleiter aus Sicherheitsgründen nicht mehr in die Palästinensergebiete reisen. Das heißt also, wer nach Bethlehem will, der muss entweder auf eigene Faust reisen oder sich einen palästinensischen Guide suchen. Iris Völlnagel hat das jetzt in der Adventszeit mal für uns ausprobiert.
Kommen Sie einen Schritt weiter noch rein in die Grotte, bitte.
Heute hat Willi Beck Glück. Nur wenige Touristen sind an diesem Nachmittag in Bethlehem unterwegs. So kann der deutsche Theologe und Reiseführer mit seiner Reisegruppe einige Minuten alleine in der Grotte in der Bethlehemer Geburtskirche verweilen. Schätzungsweise 800.000 Touristen sind in diesem Jahr nach Bethlehem gekommen, um eine der ältesten Kirchen des Landes, die Geburtskirche, zu besuchen. Es sind vor allem christliche Pilger, die nach Bethlehem kommen. Denn seitdem die Mauer die palästinensischen Gebiete von Israel trennt, ist der Weg dorthin beschwerlicher geworden. Jackie Feldmann weiß das aus eigener Erfahrung. Jahrelang hat er für einen palästinensischen Reiseveranstalter Pilgergruppen durch das Heilige Land geführt. Seitdem es die Grenzmauer gibt, ist es Israelis jedoch untersagt, dorthin zu reisen. Aus Sicherheitsgründen. Das hat auch Folgen für die Pilger, meint Jackie Feldmann.
Das sind wenig Leute, die übernachten in Bethlehem. Die meisten dahin fahren gehen für circa 3 Stunden, 4 Stunden. Und das ist Geburtskirche und vielleicht Hirtenfelder und dann Souvenirladen.
Nachdem Jackie Feldmann seinen Reiseleiterjob an den Nagel gehängt hat, ist er Wissenschaftler geworden. Heute forscht er als Professor für Anthropologie an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba über Pilger im Heiligen Land. Seine These: Je nach religiöser Vorprägung und je nachdem, mit wem die Pilger unterwegs sind, bekommen sie unterschiedliche religiöse Bilder vermittelt. Von einem jüdischen oder einem palästinensischen Jesus.
Das bedeutet, man kann malen Jesus als eine arme Flüchtling und zu sagen, ja, so sind die palästinischen Flüchtlinge im Lager, genau wie unser Herr. Oder man kann malen Jesus als eine orthodoxe Jude und sagen, jetzt sind die Siedler die Nachkommen Jesu.
Nirgends werde das deutlicher als auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem, wenn die Touristen die Mauer durchqueren müssen, die Israel von den palästinensischen Gebieten trennt. Reiseführer wie Willi Beck haben deshalb eine große Verantwortung, wie sie den Touristen die heiligen Stätten zeigen. Hinzu kommt, die Gruppen sind meist nur wenige Tage im Land unterwegs und häufig ist der Reiseführer die einzige Kontaktperson. Bei christlichen Pilgern komme hinzu, dass sie den Anspruch haben, durch die Reise ihren Glauben stärken zu wollen, meint Jackie Feldmann.
Es ist so, dass sehr oft Pilger kommen mit einem Blick im Kopf und sie wollen sehen, die Sachen, die stimmen an ihren Blick. Die meisten kommen nicht, um neue Fragen zu stellen über Sachen, dass sie glauben. Dass ihre sollen zurück nach Hause kommen mit ihrer Glauben verstärkt. Um einen Blick zu geben, dass ihre Glauben verstärkt, da muss sehr viel auf die Seite bleiben, ja, so dass die Leute fühlen sich angenehm, dass es keine Herausforderung ist.
Am Ende seiner Führung durch die Geburtskirche stimmt Reiseleiter Willi Beck noch einige deutsche Weihnachtslieder an. In dieser Umgebung ein besonderes Erlebnis.
Ich komme, bring und schenke dir.
Doch dann heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. Draußen wird es langsam dunkel. Zeit, sich in Bethlehem noch andere Orte anzuschauen, wie etwa die Hirtenfelder im nahegelegenen Beit Zahur, bleibt leider nicht. Stattdessen fährt die Gruppe weiter zur Abrahamsherberge, eine mit deutschen Geldern aufgebauten Unterkunft in der Nähe von Bethlehem. So verbringen die deutschen Pilger immerhin eine Nacht in den palästinensischen Gebieten. Mehr als viele andere Touristen.
Bethlehem in der Adventszeit, das war ein Beitrag von Iris Völlnagel und das war der Fokus Nahost. Ich bin Ina Rotscheid, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.